Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Eine der großen Fragen ist, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Und diese Frage wird sehr kontrovers diskutiert, auch wenn uns die Antwort hoffentlich klar sein sollte. Und genauso divers gibt es unter Christen die Diskussion, war jetzt nun erst der Dienst und der Gehorsam gegenüber Gott da oder war eben der Segen und die Gnade Gottes zuerst da? Hat Gott Abraham erwählt, weil er ein gutes Leben vor Gott führte und ihm glaubte? Oder glaubte Abraham und war Gott gehorsam, weil Gott ihn zuvor erwählt hatte und ihm gnädig war? Auch diese Antwort auf die Frage mag für die meisten von uns klar sein. Manche werden sich vielleicht auch fragen, ja, was ist denn da jetzt wirklich richtig? Und weil sie eben auch eine Rolle in unserem Predigtabschnitt spielt, wollen wir uns den Punkt heute anschauen. Aber insgesamt ist in diesem Predigtabschnitt das führende Thema der Segen Gottes. David wird von Gott reich gesegnet, auch in Form der großen Verheißung. Und wir sehen dann, wie David darauf reagiert, nämlich wie er ins Gebet geht und dann eben auch dieses Bedürfnis hat, anderen Menschen Anteil an diesem Segen haben zu lassen. Und es wird deutlich, dass eben Segen nicht irgendwie eine mystische Formel ist oder ein bestimmtes Ritual, das irgendwelche Menschen durchführen können, um Segen zu spenden, sondern nee, Segen hat vielmehr seinen Ursprung in Gott und er ist eben eng verbunden mit dieser Verheißung auf den Messias. In Epheser 1, Vers 3 heißt es beispielsweise, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und wir sehen uns eben dann auch diese Verheißung an und auch den Bund, den Gott hier mit David schließt, auch im Psalm wurde das so erwähnt. Und dieser Bund und diese Verheißung, die reiht sich eben ein in eine Reihe an Verheißungen und Bündnisse, die Gott mit den Menschen eingegangen ist, besonders eben mit seinem erwählten Volk, seitdem eben auch der Sündenfall vorgefallen ist. Wenn wir zurückdenken, durch Adam und Eva ist eben die ganze Schöpfung gefallen und stand unter dem Fluch Gottes. Und es war eigentlich gar kein Segen mehr möglich, da die Basis für Segen fehlte aufgrund der Sünde. Und doch hat direkt schon nach dem Sündenfall Gott angekündigt, dass jemand kommen wird, der dem Feind den Kopf zertreten wird und dass eben wieder Segen möglich sein wird. Abraham hatte dann verheißen, dass in ihm, das heißt durch seine Nachkommen, dass alle Völker der Erde gesegnet werden würden. Doch wie war dies möglich? Und bei David wird eben diese Verheißung nochmal konkreter, dass jemand aus seiner Nachkommenschaft als Messias kommen sollte, um Erlösung zu schaffen, dass dieser als ewiger König herrschen und eben auch sein Reich befestigen sollte, sodass es doch nicht zerschüttert werden kann und dass er allen Bewohnern Ruhe verschaffen würde. Und somit ist dieser Abschnitt für mich auch ein zentraler Abschnitt in den Samuel-Büchern. Er ist von zentraler Bedeutung und er ist nach Mose eben die längste überlieferte Rede, die Gott zu seinem Volk oder zu einem Menschen widerspricht. Und sie stellt eben auch wieder ein, als einen so der Meilensteine dar in dem Erlösungswerk Gottes und in dem Plan, den er so uns nach und nach offenbart. Er ist eben eine weitere große Offenbarung über den Messias und über den Segen, der aus der Erfüllung der Verheißung entspringt. Aber lasst uns nun den ersten Teil vom Predigtabschnitt gemeinsam lesen. Ich lese uns aus dem 2. Samuel, Kapitel 7, die Verse 1 bis 16. Und es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden ringsumher, da sprach der König zu dem Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Und Nathan sprach zum König: Geh hin und tue alles, was in deinem Herzen ist, denn der Herr ist mit dir. Aber es geschah in derselben Nacht, erging das Wort des Herrn an Nathan: Geh hin und rede zu meinem Knecht, zu David. So spricht der Herr: Sollst du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Wo ich auch immer umherzog mit allen Kindern Israels, habe ich auch jemals ein Wort geredet zu einem der Stammeshäupter Israels, den ich gebot, mein Volk Israel zu weiden und gesagt, warum baut ihr mir kein Haus aus Zedernholz? So sprich nun zu meinem Knecht David, so spricht der Herr der Herrscher: Ich habe dich von der Weide hinter den Schafen weggenommen, damit du Fürst würdest über mein Volk, über Israel. Und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du gegangen bist, und habe all deine Feinde vor dir her ausgerottet und dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der Gewaltigen auf Erden. Und ich werde für mein Volk Israel einen Platz bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor. Seit der Zeit, als ich Richt über mein Volk Israel gesetzt habe und ich habe dir und all deinen Feinden Ruhe verschafft, so verkündet dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir wecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königsreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht, dein Thron soll auf ewig feststehen. Wir kommen zum ersten Punkt. Was steht am Anfang? Unser Dienst oder Gottes Segen? Wir haben gelesen, dass es David am Anfang, er berichtet im Anfang von Kapitel 7, dass es ihm sehr gut geht. Und das, nachdem er jahrelang verfolgt war und er musste ständig um sein Leben bangen und war bedroht. Und nun hat Gott ihm Ruhe verschafft, erstmal vor den Feinden, die ihm nach dem Leben getrachtet haben. Mehr noch, er ist davor umhergezogen, hat in Höhlen gelebt oder in Zelten und hat ein sehr unstetes Leben führen müssen. Und plötzlich hat er jetzt ein schönes Haus und kann ein komfortables Leben führen. Und er war jetzt eben Gott dankbar und wollte ihm etwas dafür darbringen und wollte einen Tempel für ihn bauen. Und es war eben damals ganz üblich und normal, dass Könige ihren Göttern einen Tempel gebaut haben, um sie zu ehren. Aber Gott sagt jetzt erstmal nein, dass er das nicht so haben will, dass nicht David derjenige ist, der ihm jetzt durch den Tempelbau diese Ehre bringen soll. Und er lässt den Tempelbau erstmal nicht zu. Die Frage ist ja, warum soll David Gott einen Tempel bauen oder beziehungsweise erstmal keinen Tempel bauen? Und ihr kennt die Stelle aus Chroniken, da wird eben berichtet oder da wird noch in eine andere Richtung berichtet, wo dann Gott sagt, ja, weil Blut an seinen Händen ist und weil er so viel Krieg führte, soll er eben keinen Tempel bauen. Aber ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist, weil hier die Betonung in unserem Kapitel, in 2. Samuel 7, ist eben, dass Gott David ein Haus bauen will und David eben nicht Gottes Haus bauen soll. Und für mich ist das so ein Stück weit ein Hinweis auch auf das Evangelium, das sich eben fundamental von der Religion unterscheidet. In der Religion sagt man, ja, wir müssen Gott dienen, wir müssen Gott gehorsam sein. Und dann, wenn wir da ein bestimmtes Level erreicht haben, wenn wir da uns anstrengen oder vielleicht auch, wenn wir uns dann für Gott entscheiden, ja, dann wird er uns annehmen und segnen. Aber Gott sagt in uns in seinem Evangelium etwas anderes. Und zwar, dass Gott uns zuerst gnädig war, indem er uns eben Glauben auch an ihn geschenkt hat. Und aus der Folge heraus, das heißt, aus dankbarem Herzen wollen wir jetzt auch ihm dienen und dann auch seinen Geboten gehorsam sein und ihn damit ehren. Die Könige damals haben sich davon versprochen, dass wenn sie der Gottheit einen Tempel bauen, dass die Gottheit sie dann segnen würde, dass sie ihnen zu noch mehr Sieg verhelfen würde, dass sie dann noch ihr Reich größer machen können. Aber Gott stellt es hier auf den Kopf und sagt, nein, umgekehrt, ich werde dir das Haus bauen. Und zeigt ihm auf, dass Gott zuerst gnädig ist und ihn gesegnet hat. Und das ist eben das, wo sich das Evangelium so sehr von Religion unterscheidet. Und so zählt Gott ihm den David ab Vers 8 auf und sagt, guck mal, erinnere dich, David, ich habe dich als kleinen Hirtenjungen von den Schafen weggeholt und ich habe dich zum König gemacht. Und ja, er zählt noch so ein bisschen die Geschichte auf, wie Gott ihn zum König erwählt hat, wie er gesalbt worden ist von Samuel. Und man sieht von sich aus, oder niemand anders wäre darauf gekommen, dass David irgendwie König werden konnte. Er war damals ein kleiner Junge, völlig unbedeutend. Nicht mal der eigene Vater hätte erwartet, dass David da überhaupt in Frage kommen könnte. Und David wäre von sich aus auch niemals in der Lage gewesen, einen Goliath zu besiegen oder zum König aufzusteigen, sondern es war Gott, der es so geführt hat. Und er zählt ihm das nochmal auf und sagt, guck mal, ich habe dich bis hier geführt und ich habe dir Ruhe geschaffen. Und er verheißt ihm nun, dass Gott ihm den Tempel bauen würde. Das ist so ein bisschen auch ein Wortspiel. David spricht immer von diesem Tempel aus Stein, den er gerne Gott bauen würde, dieses Haus. Und Gott greift es auf und sagt, nein, nicht du sollst mir ein Haus bauen, ich will dir ein Haus bauen. Spricht dann aber nicht mehr so sehr von diesem Tempel aus Stein, sondern eher von den Nachkommen, die dann aber so eine feste Linie haben werden, dass sie ein Königreich sind, das dann nicht mehr zugrunde geht und dadurch eben auch als Haus gilt. Und ja, David, wir sehen das dann im dritten Punkt, erkennt dann auch die Größe dieser Verheißung, die Gott ihm da gibt, diesen weiteren Gnadenpunkt, zu dem er gar nichts beitragen konnte, den Gott quasi einseitig ihm gibt, und sagt, hey, ich habe dich dazu erwählt und ich verheiße dir, dass dein Haus für immer bestehen bleibt, dass meine Gnade von deinen Nachkommen nicht weggehen wird und dass du und dein ganzes Volk zur Ruhe kommen würden. Und deswegen bin ich derjenige, der dir Ruhe verschafft und nicht du bist derjenige, der mir Ruhe verschaffen und mir ein Haus bauen kann. Und Gott zeigt ihm auch nochmal, dass Gott eigentlich gar kein Haus zu bauen ist. Wenn wir daran denken, als später Salomo dann wirklich den Tempel gebaut hat und das Einweihungsgebet, da sagt er auch, ja, Gott ist eigentlich so groß, nicht mal die Himmel könnten ihn fassen. Wie könnte Gott in diesem Haus wohnen? Und er zählt ihn auf, wie er eben immer bei ihnen war und sie geführt hat, wo er auch hingegangen ist. Und er wusste eben, dass es jetzt noch nicht die Zeit auch für ihn war, zur Ruhe zu kommen, weil auch sein Volk noch nicht zur Ruhe kommen konnte. Es folgten noch sehr viele Kriege. Und Gott wollte mit seinem Volk auch in diese Kriege ausziehen und deswegen war es einfach noch nicht an der Zeit, einen Tempel zu bauen und dass das Volk wirklich völlig zur Ruhe kommt vor den Feinden umher. Und deswegen wollte auch Gott auch symbolisch eben nicht im Tempel dann hier zur Ruhe kommen, sondern wollte weiter sein Volk begleiten. Aber wir haben im ersten Punkt oder wir sehen in diesen Versen deutlich, dass, wie Gott David es ihm auch aufzeigt, dass das alles mit Gottes Plan beginnt und mit seiner Gnade und mit dem Segen, den er David zuteil werden ließ. Und jetzt im zweiten Punkt wollen wir uns dann anschauen, wie Gott konkret segnen will, wie das aussieht. Und wir schauen dabei eben auf die Verheißung Gottes und ihre Erfüllung und somit eben auch auf den Ursprung allen Segens. Wir lesen ab Vers 12 von der Verheißung, die Gott David gibt, dass er einen Samen nach ihm erwecken wird, dessen Königtum er bestätigt und er Bestand haben wird. Und diesem Nachkommen will Gott Vater sein und er, dieser Nachkommen, er wird Gottes Sohn sein und wird dieser sein, der Gott auch einen Tempel bauen wird. Ja, und mit dieser Prophezeiung wird eben Gott auch das Haus David bauen und seinen Thron auf ewig festsetzen. Prophezeiungen haben es immer so ein bisschen an sich, dass sie etwas kompliziert sind, weil meist erfüllt sich ein Teil direkt und ein anderer Teil lässt sich auf sich warten und wird dann letztendlich in Christus erfüllt. Und so ist es auch hier. Wir wissen, dass die Prophezeiung in Teilen unmittelbar durch Salomo, der dann auch wirklich aus Davids Leib kam, in Erfüllung geht, weil Gott hat Salomo und seinem ganzen Volk in den ganzen Jahren, in denen Salomo regiert hat, Ruhe geschenkt vor den Feinden. Das heißt, er musste eigentlich kaum mehr Kriege führen, sondern es war ruhig. Und Salomo war eben dann auch derjenige, der dann tatsächlich den Tempel aus Stein für Gott bauen durfte und auch gebaut hat. Und wir wissen auch, dass Gottes Gnade das ganze Leben mit Salomo war. Aber doch sehen wir schon im Leben von Salomo, dass er auch auf Abwägen kam, wie sie auch heißt, und dass Gott ihn dafür züchtigen musste. Und trotzdem würde Salomo nicht dieser ewige König sein, dessen Herrschaft nicht zu Ende geht. Er ist schon quasi am Ende seines Lebens und dann mit dem Beginn, dass sein Sohn König wurde, ist dann schon das Reich auseinandergefallen, es wurde zerteilt. Und dann ging es noch ein paar Jahre und dann ist das Reich quasi komplett untergegangen. Und man konnte sich dann fragen, ja, was ist nun mit dieser Verheißung? Und auch der Psalmist heute, der hat sich das gefragt, du hast es doch versprochen, was ist nun mit dieser Verheißung? Gott verbergt dich nicht, sondern mach sie wieder wahr. Und wir haben in dem Psalm, aber sehen das an vielen anderen Stellen, dass diese Erwartung in diesem Volk noch offen war. Gott hat David diese Verheißung gegeben, dass dieses Königreich ewig Bestand hat, dass aus dem Geschlecht David ein König kommen wird, der regieren und dem Volk Ruhe verschaffen wird. Aber schau doch mal, wie es jetzt aussieht. Was ist denn damit? Und diese Erwartung wird auch immer wieder von den Propheten aufgegriffen. Sie wussten, es wird noch was Größeres kommen, es musste noch ein Messias kommen. Beispielsweise, und das wird auch immer so im Wortlaut quasi aufgenommen, in Jesaja 9, Vers 5 beispielsweise, da sagt dann, prophezeit oder verheißt Jesaja, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern, man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Und es wiederholt sich in Jeremia, ist es ähnlich, in Kapitel 23, Hesekiel 37, wo man merkt, ja, sie erwarten diesen Messias, diesen Sohn Davids, der das Königreich aufbaut und sein Volk in die Ruhe führt. Und damals haben sich die Leute vielleicht gefragt, ja, wie ist denn das jetzt noch möglich, wenn David und sein Sohn Salomo tot war und das Königreich unterging und quasi kein König mehr vor Ort da war? Wie konnte sich die Verheißung jetzt noch erfüllen? Ja, wie schön, dass wir wissen dürfen, dass sich in Jesus diese Verheißung erfüllt hat. Und jetzt ganz interessant, als Jesus quasi das erste Mal angekündigt wird, im Lukas-Evangelium wird eben genau diese Formulierung wieder aufgegriffen. Und zwar lesen wir in Lukas 1, Vers 31. Und siehe, also da sagt der Engel quasi zur Maria, und ich kann auch ab Vers 30 lesen, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. So, Jesus Christus ist die letztendliche Erfüllung. Er ist dieser vollkommene König aus dem Haus David. Und er ist es eben, der seinem Volk Ruhe verschaffen würde, den Frieden schenken würde. Und auch erst durch Jesus Christus selbst wird der wahre Tempel errichtet werden. Jesus hat selbst gesagt, als die Jünger ihm den Tempel gezeigt haben, das war dann schon der zweite, nachdem der erste abgebrochen worden ist von Herodes, dann hat Jesus gesagt, ja, der ist schön, aber wisst ihr was? Brecht ihn ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Und wir wissen, dass Jesus da von seinem Körper gesprochen hat und von seiner Auferstehung. Und später wird davon gesprochen, dass wir als Gemeinde sein Leib sind und somit auch der Tempel und die Wohnung Gottes sein würden. So wie wir es auch in der Lesung gelesen haben in Petrus, wo es heißt, ihr lasst euch als lebendige Steine einfügen in diesen Bau, in diesen Tempel Gottes. So, wir dürfen wissen, dass eben Jesus der Weg ist, mit dem Gott sein Versprechen einlöst, David und sein Volk zu segnen. Ja, und das ist auch, woran wir glauben müssen, dass wir verstehen müssen, um Teil dieses Volkes zu sein, von dem hier gesprochen wird. Aber wir sehen ganz deutlich, und so heißt es auch in 2. Korinther 1, Vers 19, dass in Christus alle Verheißungen zur Erfüllung gebracht werden. Und gerade eben auch die Abraham mitgegeben worden, dass in Christus alle Völker gesegnet werden, wie wir sie auch in Epheser vorhin gesehen haben, dass auch uns jeder geistliche Segen, den es gibt, durch Gott zuteil wird in Christus, durch das, was er getan hat. Und so sehen wir, dass aller Segen ausschließlich von Gott kommt und das Fundament für Segen in einer Welt, die eigentlich unter dem Fluch, unter dem Sündenfall steht, dass es eben nur in Christus, in dem Werk, ja, an, was er am Kreuz und durch seine Auferstehung vollbracht hat, möglich ist. Und wir dürfen eben wissen, dass diese Verheißung, die Gott dem David gegeben hat, dass sie auch uns gilt. Beispielsweise wird in 2. Korinther 6, Vers 18 auch eine Formulierung davon ausgenommen, wo dann uns zugesprochen wird, und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das ist eben der gleiche Wortlaut wie in 2. Samuel 7, als Gott es zu Jesu sagt. Das heißt, als Jesu Kinder sind wir auch da einbezogen und Gott ist uns zum Vater geworden. Und wir sind eben Teil dieses Tempels der lebendigen Steine. In Epheser heißt beispielsweise auch, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge oder ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ja, und das ist das Große und das Schöne, ja, dass die Prophezeiung Gottes an David sich in Christus erfüllt und auch der Part, wo es dann heißt, dass er um seine Missetaten willen gestraft wird. Wir wissen, dass Christus keine Missetaten begangen hat. Er musste nicht dafür von Gott gezüchtigt werden, aber doch wurde er von Gott geschlagen. Obwohl er sündlos war, ließ er sich freiwillig für unsere Schuld schlagen. Christus wurde bestraft, um eben unsere Sünden und die Sünden Davids und seines und des Volkes Gottes wegzunehmen. Eben auch unsere Sünden, damit wir eben zu diesem Volk gehören können, musste Christus für unsere Schuld geschlagen und um unsere Missetaten willen am Kreuz sterben. Doch damit baute er Gott einen Tempel, in dem er eben sein Volk, das er erlöst hat, als Gemeinde, als lebendige Steine auferbaut zu einer Wohnung Gottes, wie wir es eben in Epheser gerade gelesen haben. Und so sind eben die Zusagen an David auch Zusagen an uns, die wir glauben und oder wenn wir sie glauben. Und es ist eben auch diese große Zusage, dass wenn wir Teil seines Tempels sind, Teil seines Reiches, dass dieses für die Ewigkeit Bestand hat, dass sein Thron auf ewig bestehen soll, weil Christus dafür sorgen wird. Wir hatten das jetzt auch in den Stellen in Lukas gelesen, dass die zu seinem Reich gehören, dass er bis in alle Ewigkeit über sie regieren wird. Und so sehen wir, dass eben nur durch Christus dieser Fluch der Sünde überwunden werden konnte und deswegen allein Christus die Grundlage ist, warum Gott uns nicht im Zorn, sondern in Gnade begegnet und warum uns ja mit einem himmlischen Segen, der so überaus groß ist, dass wir es uns gar nicht in Gänze vorstellen können, und eben ein Segen, der diese Zeit hier überdauert und zu einem Segen wird, der bis in alle Ewigkeit gilt. Wir hatten auch gesehen, nach Davids Tod vergingen erstmal noch viele dunkle Jahre. Und doch hat Gott sein Versprechen gehalten. Jesus Christus kam. Jesus Christus ist auch wieder in den Himmel gefahren, ohne dass er sein Königreich hier auf der Erde sichtbar aufgebaut hat. Wir wissen, dass sein Königreich in uns besteht. Aber es ist nicht sichtbar hier auf der Erde aufgebaut. Gebaut und auch vor uns liegen noch viele dunkle Jahre und doch dürfen wir auch wissen, dass Gott weiterhin zu seinem Versprechen steht. Christus kommt wieder und er wird sein Königreich sichtbar aufbauen. Und Jesus Christus, wenn er wiederkommt, wird auch jeder erkennen, dass er dieser große und der ewige König ist. Und er wird kommen, um zu herrschen und zu richten und um die Seinen zu sich zu holen. Und ja, und wir dürfen an dieser Verheißung festhalten, dass eben seine Gnade nicht von uns weichen wird. Und deswegen brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass Gott irgendwie seine Kinder verwirft oder dass sie verliert oder dass sie zu aufgerieben werden und wegfallen, sondern und wir am Ende enttäuscht werden können, sondern das wird nicht eintreffen, sondern Gott hat uns in seiner Gnade erwählt und er wird sein Haus und sein Königtum bauen und dieses wird eben Bestand haben bis in alle Ewigkeit. Wir haben gesehen, damit alles damit beginnt, dass Gott segnet und dass wir Gnade erfahren haben, lange bevor wir jemals etwas für Gott getan haben oder hätten tun können. Uns wurde Gottes Gnade zuteil durch das, was Jesus Christus am Kreuz und durch seine Auferstehung getan hat. Wir haben gesehen, dass Gott David sein Haus baut, indem er Seelen errettet und sie in der Kirche vereint. Und wir kommen jetzt zum nächsten Punkt oder zum zweiten Abschnitt und zu den anderen zwei Punkten, dass das etwas ist, was uns motivieren sollte, ja, auch heilig zu leben, Gott um diesen Segen zu bitten und das Verlangen zu haben, diesen Segen weiterzugeben. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, das Gebet um Segen. Ich lese uns dazu noch den zweiten Teil, die Verse 17 bis 29. Alle diese Worte und diese ganze Offenbarung teilte Nathan dem David mit. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr? Du mein Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu wenig in deinen Augen, Herr, du mein Herr. Sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet, und zwar, Herr, mein Herr, als Weisung für den Menschen. Was kann da David weiter zu dir sagen? Du kennst ja deinen Knecht. Herr, du mein Herr, um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan, um es deinem Knecht zu verkünden. Darum bist du, o Herr, ja auch so hoch erhaben, denn dir ist niemand gleich und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, um deren Willen Gott hingegangen ist, sie als Volk für sich zu erlösen und sich einen Namen zu machen und so großartige und furchtbare Taten für dein Land zu tun vor dem Angesicht deines Volkes, dass du die aus Ägypten von den Heidenvölkern und ihren Göttern erlöst hast. Und du hast dir dein Volk Israel auf ewig als Volk festgegründet und du, o Herr, bist ihr Gott geworden. So erfülle nun, o Herr, Gott, auf ewig das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast und tue, wie du geredet hast, damit man ewiglich deinen Namen erhebe und sage, der Herr, der Herrscher ist Gott über Israel und das Haus seines Knechtes David möge vor dir Bestand haben. Denn du, Herr, der Herrscher, du Gott Israels, hast dem Ohr deines Knechtes geoffenbart und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dieses Gebet zu dir zu beten. Und nun, Herr, mein Herr, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit und du hast deinem Knecht so viel Gutes zugesagt. So lass es dir nun wohlgefällig sein, das Haus deines Knechtes zu segnen, dass es ewiglich vor dir sei, denn du selbst, Herr, mein Herr, hast es gesagt, so möchte denn das Haus deines Knechtes mit deinem Segen gesegnet werden, ewiglich. Wir lesen ab Vers 17 davon, wie David auf die Verheißung reagiert. Er setzt sich vor Gott nieder, er fällt vor Gott auf die Knie und geht ins Gebet. Wir lesen zuerst von Vers 18 bis Vers 24, ja, Davids fast schon fassungsloses Erstaunen über Gottes bedingungslose Erbarmen und über seine Barmherzigkeit. Ja, ausgerechnet dieses Volk hast du dir zu deinem eigenen Volk erwählt und hast es erlöst. Und ich denke, das ist eben auch die Reaktion, die in uns das Evangelium hervorrufen sollte, dass wir ja ein großes Bild von der großen Gnade eines großen Gottes haben. Dass wir erkennen, wie groß Gott ist, wie groß seine Gnade ist, die er uns hat zuteil werden lassen. Ja, David führt es in die Anbetung und auch uns sollte es in die Anbetung führen. Und wir sehen auch bei David den Wunsch, ja, er wusste, dass Gott ihm das jetzt zugesagt hat und dass es wahr werden möchte, aber es war jetzt auch sein Wunsch, dass er sieht, wie die Verheißung in Erfüllung geht, dass er noch mehr von dem erfährt, was Gott und wie er das machen will, was er eben versprochen hat. Und wir sehen eben, dass David dabei aber deutlich danach strebt, dass es dabei um Gottes Ehre geht und dass Gottes Namen groß gemacht wird, wie wir das in Vers 21, 22, aber auch Vers 25 lesen, ja, dass er immer sagt, um deines Wortes willen, darum bist du, oh Gott, auch so hoch erhaben, denn dir ist niemand gleich. Also ihm ist es wichtig, dass durch die Erfüllung letzten Endes dann auch Gottes Größe sichtbar wird und dass Gott dadurch geehrt wird. Und wir sehen auch, dass es irgendwie quasi ein sonderbares Gebet war. Man könnte meinen, ja, ist jetzt David denn ein Zweifler, denn gerade eben hat es Gott ihm noch versprochen, dass er das genauso machen wird. Und jetzt ab Vers 25 fängt dann David an, ja Gott, aber jetzt bitte mach es doch auch. Aber ich denke, dass das eigentlich in der Natur des Gebets liegt, dass Beten im Wesentlichen auch für uns bedeutet, dass wir uns vor Augen führen, was uns Gott in seinem Wort zugesichert hat, was er uns versprochen hat, und dass wir im Gebet zu ihm kommen und ihn bitten, dass er das auch erfüllt, wie wir es auch heute im Psalm gelesen haben. Der Psalmist hat auch gesagt, es ist ganz sicher, Gott lügt nicht, die Verheißung Gottes an David ist wahr, aber schau, es sieht gerade ein bisschen anders aus, aber Gott, bitte erfüll doch jetzt seine Verheißung, lass doch jetzt diesen König auf diese Erde kommen, dass er eben sein Volk erlöst, dass er ihm Ruhe verschafft. Und so dürfen auch wir im Gebet ja, Gott, uns vor Augen führen, was uns Gott versprochen hat und ihn darum bitten, dass er auch wirklich erfüllt, was er uns zugesichert hat. Eben mit diesem Ziel, was auch in Vers 26 wiederholt wird, dass Gottes Name groß gemacht wird, dass Gott als Herr der Herrscher erkannt und geehrt wird und dass eben auch wir Gottes Größe erkennen und durch diese Erkenntnis auch in unserem Glauben gestärkt werden. Wir müssen dabei auch erkennen, wie David das Gottes tun muss. David führt es nochmal auf, ja, er wundert sich, dass Gott ihn so erwählt und er geführt hat und er sieht, ich kann es ja von mir aus gar nicht tun, Gott ist es, der es vollbracht hat und Gott ist es, der es weiterhin vollbringen muss. Und das ist auch für uns, wir müssen uns klar machen, wir sind von Gott abhängig und Gott ist derjenige, der ja, die Dinge tun muss, damit er geehrt werden kann und der seine Verheißung auch umsetzt. Und es ist eben unsere Hoffnung, die in diesen Zusagen liegt und wir ehren ihn auch damit, dass wir ihn bitten, dass ihm sein Wille geschehe, dass sich sein Plan erfüllt, dass sein Reich kommt, so wie wir es auch im Vaterunser lesen. Wir können uns fragen, ja, was hat denn dieses 3000 Jahre alte Versprechen mit uns heute und mit unserem Gebet zu tun? Aber wir haben ja schon gesehen, diese Verheißung richtet sich durch die Erfüllung in Christus direkt an uns, weil wir jetzt Teil dieses Tempels sind, weil Gott mit uns dieses Haus baut und weil Christus als unser König herrscht. Und Gott hat eben versprochen, dass durch Jesus Christus sein Königreich für immer feststehen bleibt. Ja, und so können wir ihm Danke sagen und wie das David gemacht hat, dass sich in Christus eben alles erfüllt hat. Aber auch wir können ihn auch bitten, dass eben seine Herrschaft noch weiter sichtbar wird. Wie wir schon gesehen haben, es ist noch nicht zu vollendender Erfüllung gekommen. Klar, es hat sich zwar in Christus schon alles erfüllt und es wird seinen Weg gehen, aber trotzdem können wir darum beten, dass es noch sichtbarer wird, Gottes Königreich, damit eben wirklich, wie wir es auch im Vaterunser beten, dass sein Wille geschieht und dass eben sein Reich kommt für uns sichtbar, dadurch, dass die Gemeinde weiter wächst. Ja, in der Quantität, aber vor allem auch im geistlichen Wachstum zu Christus entgegenwächst. Und das ist eben ein ganz konkretes Gebet und eine ganz konkrete Anwendung dieser Verheißung, ja, die wir heute vor Gott bringen können und wo wir Gott darum bitten können, dass er diese Verheißung weiter sichtbar macht, dass eben sein Reich weiterkommt, dass sein Wille geschieht. Und wir haben davon gelesen, dass Gott ihnen zusagt, dass er seinem Volk Ruhe verschaffen wird. Und das ist auch ein Thema, wo wir auch immer wieder Gott bitten können, Gott, bitte schaffe uns doch Ruhe vor unseren Feinden. Auch wir sind immer wieder angegriffen, ja, durch unsere Sünde, durch die Sünde und den Teufel. Und wir können Gott bitten, dass er uns hilft, Ruhe zu finden, dass wir der Anfechtung durch den Satan widerstehen können. Und wir können auch bitten um Geschwister, die wirklich ganz konkret in Not und Leid sind oder die in vielen Ländern sogar verfolgt werden, dass Gott Ruhe verschafft, wie er es uns verheißen hat. Ja, David hat erkannt, dass alles mit Gottes Gnade begann und dass Gott ihn reichlich gesegnet hat in der Verheißung auf den Messias, der sein Königreich auf ewig befestigen soll, der sein Haus auf ewig festmachen soll, seine Nachkommen auf ewig festmachen soll. David betet darauf zu Gott und dankt ihm für diese Zusagen und er bittet Gott darum, dass er sie auch erfüllen möge, doch damit nicht genug. Es war nun auch sein Wunsch, dass er nicht nur im Gebet, sondern in seinem Tun auch wirklich diesen Segen Gottes weitergeben darf. In Kapitel 8 und 9, die eigentlich auch zu unserem heutigen Predigtabschnitt gehören, kommt es dann zu konkreten Anwendungen, wie wir Gottes Segen weitergeben können. Schon in Kapitel 8 geht es dann eben darum, wie David siegreiche Feldzüge führt. David besiegt seine Feinde und man sieht hier schon, wie Gott sein Haus und sein Königtum festigt, wie er ihm Ruhe schafft. Wir lesen dann in Vers 14, dass er ihm überall half, wo er auch hingezogen ist. Denn der Herr half David überall, wo er hinzog, also 14b. Und wir sehen als Resultat aus dem Segen, den Gott David gibt, dass David selber wieder zum Segen wird. Wenn Vers 15 heißt dann, und David regierte über ganz Israel und damit verschaffte seinem Volk Recht und Gerechtigkeit. Noch konkreter wird es dann, finde ich, in Kapitel 9, wo David danach sucht und sagt, ey, wo gibt es noch einen Menschen, den ich segnen kann, auf eine Art und Weise, wie ich gesegnet worden bin. Und er wollte jemanden finden aus dem Hause Sauls, aus dem Hause Jonathans, und da gab es eben noch den Mephibosheth. Und David hat eben dann diesen Gnade und Barmherzigkeit gezeigt, obwohl er ja quasi aus der Familie seines größten Feindes kam. David ist reich gesegnet und es ist ihm ein großes Anliegen, dass Gott auch ihn gebraucht, um diesen Segen weiterzugeben. Er weiß, er kann es nicht selber, er ist abhängig von Gott, aber Gott kann ihn gebrauchen, um andere Menschen ein Segen zu sein. Und ich denke, das sollte auch eben unser Verlangen sein, dass wir auch ein Teil von Gottes Plan sind, am Wirken an anderen Menschen zu sein, durch die Gott andere Menschen Segen bringen kann in Christus. Weil Gott hat uns in einer Art und Weise gesegnet, die all die irdischen Reichtümer und Erfolge, die wir jetzt im Alten Testament immer wieder sehen, bei Weitem übersteigt. Wie wir es in Epheser 1, Vers 13 gelesen haben, wir sind von dem unendlich Großen, von jedem möglichen Segen gesegnet in Christus. Und eben aller Segen entspringt in Jesus und ohne ihn gibt es auch keinen Segen. Das heißt auch mal in Kolosser 2, Vers 9, dass quasi in Christus die ganze Fülle oder die ganzen Segnungen Gottes wohnen. Und so können wir Gott unendlich dankbar sein und uns freuen, dass er uns eben mit diesem himmlischen Segen ja überschüttet hat in Christus. Dadurch, dass Christus eben auch ja für unsere Schuld gestorben ist und dass wir diesen erretteten Glauben haben dürfen. Und jetzt sollten auch wir von dieser Frage getrieben sein, ja, wer ist noch da, den auch wir segnen können? Und wir sehen an der Geschichte von David in Kapitel 9, dass David gerade den Segen an die weitergibt, die nicht unbedingt liebenswürdig sind und nicht zurückgeben können. Mephibosheth, der hatte eine Behinderung, der konnte nicht mehr für sich sorgen, der konnte jetzt nicht irgendwie aus Dankbarkeit David auch was schenken, ihm noch mehr schenken, sondern nein, er wusste, wenn alles, was er dem Mephibosheth gibt, da wird nichts davon zurückkommen und trotzdem wollte er ihn segnen. Und ja, so denke ich, ist es auch für uns, dass wir gerade auch die lieben sollen, auch innerhalb der Gemeinde, wo wir wissen, ja, die sind schwierig, da können wir nicht unbedingt wieder Segen zurückerwarten. Dort zu segnen, wo wir was zurückerwarten können oder Gutes zu tun, ist es immer sehr einfach, aber dort Gutes zu tun, wo nichts zurückzuerwarten ist, ist es schwieriger. Und doch war es gerade das Anliegen von David, da möchte ich Segen von Gott weitergeben. Und so können wir uns auch immer wieder fragen, ja, wie können wir die Zeit oder die Kraft und auch das Geld und unsere biblische Erkenntnis, die wir haben, wie können wir die einsetzen, um das Evangelium, um die Gnadengabe Gottes weiterzugeben. Und klar, alles beginnt immer in unserem engsten Umfeld, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, wo wir uns fragen können, ja, wo ist jemand in der Gemeinde, dem ich Segen weitergeben kann, den man ermutigen kann, den man einladen, besuchen kann oder in dem man Zeit investieren kann. Gibt es jemanden, der ganz besonders auf unsere Hinwendung, auf unsere Unterstützung, auf unsere Gemeinschaft angewiesen ist und dem ich Gnade eben zeigen kann? Aber natürlich auch in unserer Umgebung. Wie können wir uns einzeln oder als Gemeinde einsetzen, dass auch Menschen um uns herum ja diese große Botschaft erkennen vom Evangelium und von der Möglichkeit, ja, Gott muss dich nicht mehr fluchen, Gott kann durch Christus Segen geben. Wem können wir das Evangelium weitergeben? Aber natürlich auch für die ganze Welt, weil es eben auch Gottes Auftrag ist, dass das Evangelium in die ganze Welt geht, können wir uns fragen, ja, wie können wir dafür beten oder Geld geben und arbeiten, dass Menschen, die noch nie irgendwas von der Bibel gehört haben, eben auch vom Evangelium erreicht werden. Es ist so, dass wir aus dem Segen Gottes leben, den er uns überreich hat, zuteil werden lassen in Christus. Und wir haben in Christus Anteil an dieser Verheißung und sind als lebendige Steine in diesen Tempel eingesetzt, der Gott zur Wohnung dient, und sind somit Teil eines ewigen Königreiches. So, ja, lasst uns erkennen, ja, dass wir in Christus selbst den größten Segen haben. Ja, und diese Erkenntnis und den Blick auf diesen Segen, auf das Evangelium, soll uns zu Beter machen, die eben mehr noch von Gottes Segen sehen wollen und mehr davon sehen wollen, wie Gottes Reich kommt. Aber es soll uns auch zu Jünger machen, die dafür leben, dass sein Segen, den wir erfahren haben, auch weitergetragen wird, sodass letzten Endes Gottes Namen groß gemacht wird. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.